Ja, wieder ein gelungener Einstieg in die Sendung. Die Technik streikt und wir versuchen das gleich mal hier zu fixen, ob wir noch Musik hinkriegen. Wenn wir keine Musik hinkriegen, müssen wir halt so lange erzählen, bis wir Musik hinkriegen. Und wollen wir einfach mit den News anfangen so lange?
Ja, lass uns das tun.
Wir haben eine große Nominierung für den Hack des Monats, der auch aus dem heutigen Tag so ein bisschen an die Oberfläche gekommen ist.
Korrekt, und zwar haben Forscher der University of Michigan das Ampelsystem in Michigan hacken können. Und zwar nicht in der Art und Weise, dass sie halt Autos an der Straße ineinander fahren lassen können, weil das ist hardwaremäßig abgestellt, sodass du halt irgendwie an Kreuzung nicht irgendwie gegenüberliegenden Verkehr oder halt, ja, meistens über die Seiten halt, Verkehr ineinander, also beide grün schalten kannst. Aber diese Ampeln passen natürlich ihre Schaltung auch an, in Abhängigkeit von den Verkehrsteilnehmern, die halt zu dem Zeitpunkt halt irgendwie dort vor der Ampel stehen und an der Ampel stehen. Und dort ist Folgendes passiert, die haben sich das mal genau angeguckt und diese Kommunikation, die dort halt durchgeht, ist zum ersten, wen wundert's, unverschlüsselt. Und zum zweiten sind Zugangsdaten dazu, kursieren seit langem im Internet und sind halt irgendwie auf einschlägigen
Seiten. Sind halt noch Default-Passwörter.
Sind halt Default-Passwörter also und Standard-Passwörter. Genau. So, halt, also dieser Klassiker, wenn man halt irgendwo einbrechen möchte.
Ja, warum sollen die das anders mal als die anderen?
Eben, einfach mal googeln.
So. Ja, aber immerhin ist es beruhigend zu wissen, dass da noch ein paar Fail-Safes eingebaut sind. Aber was man halt machen kann, ist die Ampelphasen beeinflussen, damit kann Verkehrsströme lenken, so ein bisschen grüne Welle für Hacker einrichten und sich dort die Vorfahrt erschleichen. Das ist ja eigentlich das, was man so möchte in der Premium-Fahrzeugklasse, dass man da so einen monatlichen Aufpreis bezahlt und dann immer grün bekommt an der Ampel. Das kann man sich jetzt auch selber bauen.
Das erinnert mich gerade an das Spiel Watch Dogs, was gerade rausgekommen ist. Da kann man ja auch schön von der Polizei abhauen und dann mit dem Smartphone die Ampel verstellen. Und ja, so sieht dann die Zukunft aus.
Das sind dann noch die Exploits, die da draufkommen für deinen Banküberfall, dass du dann rechtzeitig aus dem Weg kommst. Nee, aber die Forscher haben das, glaube ich, mit Einverständnis der Behörden gemacht. Also die haben gesagt, wir zeigen euch mal, wie das geht, wenn ihr uns daran lasst.
Die haben auch ein Paper veröffentlicht, wo sie Vorschläge publiziert haben, wie sie das in Zukunft besser machen können.
Man kann das ja einfach mal verschlüsseln, die Kommunikation.
Zum Beispiel, das wäre das eine.
Aber das ist auch nichts Neues. In Dresden war das auch, ist jetzt nicht mehr so, aber bis vor einigen Jahren war das noch so, dass die Kommunikation zu den Haltestellenanzeigen auch unverschlüsselt lief. Das war hier direkt am Albertplatz, glaube ich. Von Hochhaus runter war die Einspeisung und ist leider... Oder Gott sei Dank kein Experimentierfeld mehr, aber halt, man findet halt die gleichen Probleme wie immer überall. Ja. Inzwischen Musik oder machen wir News weiter?
Nee, wir machen erstmal News weiter.
Mehr Sicherheit im Internet. Der Tor-Browser soll sicherer werden.
Ja, das ist auch was ich gepickt habe. Genau, die Leute, die den Tor-Browser machen, der sich ja zum Ziel gesetzt hat, Tor als einfaches, also dem normalen Nutzer einfach zugänglich zu machen, und der bekanntlich ja auf Firefox basiert, die haben sich ISAC und Partners heißen die, also das sind irgendeine Security-Firma. Da haben die sich ein paar Spezialisten geholt und meinten so, ja, guck doch mal auf unseren Browser drauf und sagt uns mal so, naja, wie könnten wir das noch sicherer machen, weil so ein Webbrowser, das ist natürlich schon eine ganze Menge Code und alle, die Gentoo nutzen, wissen das, wenn sie das mal selber kompilieren mussten. Haha. Genau. Und die haben sich da mal umgeguckt und haben halt so ein paar Features gesagt, so die halt noch schön wären und die Sicherheit fördern würden, wenn man die hätte. Das eine ist ASLR, das ist ein Akronym für Address Space Layout Randomization. Das ist wichtig, das brauchen wir für die nächste News auch noch. Und zwar ist das ein Feature, was dein Betriebssystem mitbringt. Und das hat halt den Vorteil, dass der Adressraum, den dein Programm benutzt, nicht immer an denselben statischen Adressen im Hauptspeicher liegt. Das erschwert dieses Ausnutzen von Exploits, also zum Beispiel von Pufferüberläufen, ganz erheblich, weil den Einsprung für deinen Exploit, das hat halt immer eine andere Adresse. Und somit ist es schwieriger, das im Vorhinein herauszufinden, wo wird dann welches Stück Programmcode liegen so und wo muss ich dann meinen Exploit-Code platzieren, damit dann meinetwegen das Memcopy irgendwie, was da über die Grenze läuft, mein Code dann mit reinkopiert und ausführt oder zur Ausführung bringt oder so. Und deshalb ist diese Address Space Layout Randomization ganz wichtig. Linux-Nutzer sind da fein raus. Da ist das überall Default. Normalerweise ist das bei Windows und bei Mac halt auch so, aber in dieser Version von Firefox ist das bei Windows und Mac halt nicht. Dass das bei Windows nicht so ist, das war den Entwicklern des Tor-Browsers bereits bekannt und daran arbeiten die auch schon seit längerem und probieren das hinzukriegen. Für macOS, das war neu und das ist eine Lücke, die die jetzt auch schließen wollen. So, das hat halt, hängt halt auch mit dem Problem zusammen, dass es für den Mac noch keine 64-Bit-Version des Browsers gibt, des Tor-Browsers. Dann versuchen sie, um weitere Sicherheitslücken in dem Browser zu finden, die sie dann ausmerzen können, an dem Pwn2Own Hacker-Wettbewerb mit teilzunehmen, also dass sie dort ein Preisgeld ausschreiben, wo dann sämtliche Hacker sich versuchen können, dort halt irgendwie Exploits drauf zu fahren, um dann halt die besten Exploits werden dann halt gewürdigt und die haben halt dann die Hinweise, okay, da ist irgendwas kaputt und können das halt dementsprechend fixen. Was die historischen Fehler angeht, sind halt eine ganze Menge Use-After-Free-Fehler aufgetreten. Use-After-Free ist auch was jedem Menschen, der mal C programmiert hat oder so, bekannt sein dürfte. Wenn man sich zur Laufzeit dynamisch Speicher beschafft in einem C- oder C++-Programm oder generell in einem Programm, was halt wo man das Speichermanagement halt selber in der Hand hat, dann kann man sich diesen Speicher vom Betriebssystem anfordern und man kriegt diesen virtuellen Speicher. Das ist was man mit der Funktion malloc zum Beispiel macht. Und wenn man diesen Speicher halt wieder freigibt, dann wird der Speicher nicht sofort überschrieben. Also es wird lediglich dem Betriebssystem gesagt, hier, du kümmerst dich um das eigentliche Speichermanagement. Dieses Stückchen Speicher, was ich vorhin von dir angefordert habe, brauche ich jetzt nicht mehr. Und dann ist undefiniert, was danach in dem Programm in diesem Stückchen Speicher steht. Also das kann halt sein, dass das sofort überschrieben wird, dass da irgendwas anderes drin steht, dass das Betriebssystem sagt, ey, ein anderes Programm braucht gerade Speicher und ich gebe denen jetzt den Block. Deshalb ist das nicht genau determinierbar. Also man kann das auch wunderschön ausprobieren, indem man halt mal so ein Programm schreibt, irgendwo dort was in den Speicher schreibt, das dann ausliest, den Speicher freigibt und das dann nochmal ausliest. Und in 90% der Fällen wird dort halt noch das, was davor drin gestanden hat, immer noch da drin stehen, weil das halt so schnell nicht wieder verwendet wird. Aber das ist halt ein ganz tückischer Fehler und sowas sollte nicht passieren. Und weil halt nicht klar ist, was da drin steht. Genau, dann wollen sie halt noch weitere Flex zum Beispiel aktivieren, die bei dem Kompilieren des Browsers dann auftreten. Das ist was dem Nutzer, der sich jetzt irgendwie das fertige Browser-Bundle runterlädt, verborgen bleibt. Genau, und was auch noch kommen soll, ist ein Schieberegler, womit man so Funktionen, die halt viele moderne Webseiten verwenden, zum Beispiel SVGs oder JavaScript oder HTML5 Multimedia Tags, womit man halt über den Schieberegler zulassen kann, okay, das möchte ich jetzt erlauben und das möchte ich jetzt verbieten, dass man halt in seinem Browser eine einfache Regelung hat, weil wenn man sagt, okay, man verbietet das erstmal grundsätzlich, also ihr werdet das auf jeden Fall wissen, ne, wenn man mit NoScript surft, so, dann ist manchmal ganz schön lustig, wie dann Webseiten erstmal aussehen, bevor man dann irgendwie entsprechend die Skripte wieder zulässt. Und genau, und um sowas halt irgendwie einfach dem Nutzer zugänglich zu machen, soll es da halt dann so einen Schieberegler geben in Zukunft. Genau. Und ich finde das eine super Sache, dass die da so drauf aus sind, weil wir hatten ja in den letzten Monaten auch immer wieder News, wo halt doch deutlich wurde, dass irgendwie Überwachungsorganen, die in unserer Welt existieren, irgendwie Tor doch ein ziemliches Dorn im Auge ist. Und wir haben ja auch immer wieder betont, wie wichtig Tor ist für das anonyme Surfen. Und dass dort das Browser-Bundle, was wahrscheinlich den meisten Tor-Zugang ermöglicht, oder für die meisten Leute den Tor-Zugang ermöglicht und vor allen Dingen halt für technisch nicht so versierte Leute den Tor-Zugang ermöglicht, dass die dort ein einfaches Tool haben, was sie gut benutzen können und was dann natürlich auch sicher sein muss. Und es gab ja schon mal einen Exploit in dem Firefox, da basierte das Tor-Browser-Bundle noch auf Firefox 17 und da gab es so einen bösen Exploit, der auch über JavaScript, womit man auch de-anonymisieren konnte. Das ist schon ein Jahr her oder so. Aber es wird alles besser. Hoffentlich. Genau. Dann kommen wir auch schon direkt zum nächsten, zur nächsten News. Das ist auch wieder, oder was heißt wieder, es ist ein Fehler, und zwar diesmal in der glib 10. Und da wird ein fehlerhaftes Nullbyte geschrieben, was halt zu Root-Zugriff auf Linux-Systemen führen kann.
Dazu muss man, glaube ich, wissen, dass die glib 10 so ziemlich für alles Mögliche verwendet wird, was man
korrekt
sich vorstellen kann.
Also ganz, ganz viel, was so Betriebssystem oder was systemnah programmiert ist, wird in der Programmiersprache C geschrieben. Und diese Programmiersprache C hat eine Standardbibliothek und die muss halt irgendwo auch implementiert sein und die ist auch in C implementiert. Und die glibc ist zum Beispiel so eine C-Standardbibliothek und das ist ein Riesenklotz mit ganz, 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 ganz böse viel Code. Und das ist so ziemlich eine, also das ist somit die bekannteste, so dass die GNU-Lib-C.
Naja, das führt dann auch im Endeffekt dazu, dass es halt wahnsinnig viele Applikationen gibt, die sich auf diese Bibliothek abstützen und Fehler in halt so einer zentralen Bibliothek führen dann dazu, dass halt sehr, sehr viele Applikationen auf einmal auch schlagartig unsicher werden. Und das kann unter Umständen eben auch dauern, je nachdem, wie schnell die Maintainer sind, das zu fixen und dort eine neue glibc zu verlinken oder halt sicherzustellen, dass ihre Software diese verwendet, dann das kann halt dann durchaus ein bisschen dauern. Entsprechend groß ist dann der Impact von solchen Fehlern.
Korrekt. Ich habe die Musik übrigens hingekriegt.
Wir haben Musik?
Ja, wir können erstmal kurz jetzt Musik machen, damit wir uns sammeln können. Ich sitze hier irgendwie noch nicht mal ganz auf meinem Stuhl. Ich würde sagen, wir machen das jetzt einfach mal.
Ja, das macht die News auch erträglicher, die sind noch nicht so lang.
Mit dieser Musik. Obwohl ich das mit der glibc eigentlich noch fix... genau, weil wir müssen noch wenigstens sagen, wer davon betroffen ist. Also das ist aus dem Google Project Zero. Google hat da seit neuestem so ein Projekt, das nennt sich Project Zero. Da haben die halt auch verschiedene Leute, die halt in der Sicherheitsszene sehr tüchtig sind, zusammengetragen so und die gucken sich halt so IT-Infrastruktur an und halt auch die Bibliotheken dorthin und suchen halt Fehler, um die halt zu verbessern. Denn der Fehler an sich so, da wird halt irgendwo ein einziges Nullbyte außerhalb des zulässigen Speicherbereichs geschrieben. Also in dem Fall ist es halt ein Buffer-Overflow. Das ist schon länger bekannt, aber dass man diesen Bug ausnutzen kann, das war noch nicht bekannt. Und das haben die jetzt geschafft. Wer eine Fedora-Distribution in der 32-Bit-Version verwendet, so, der kann das bei sich ausprobieren. Also dafür haben die das gemacht. Die haben dafür von dem Policy-Kit-Paket den pkexec-Befehl genutzt. Und das sind halt so Sachen, die dann halt mit setuidroot ausgeführt werden. Also das heißt, da ist ein Bit gesetzt, was die Rechte beschreibt. Und sogar wenn ein User normalerweise etwas ausführt, dann wird das mit den User-Rechten ausgeführt und er hat keine Root-Rechte. Wenn ein Programm oder eine Datei aber setUID root gesetzt hat, dann wird, auch wenn der User das ausführt, diese Datei oder dieses Programm, der Prozess, der daraufhin entsteht, trotzdem mit Root-Rechten ausgeführt. Und das ist für so ein paar Sachen halt relativ wichtig. Zum Beispiel, das bekannteste Beispiel ist das Passwort ändern. Wenn man unter Linux den Befehl passwd eingibt, das ist so ein typischer setuid, das ist so ein typisches setuid-Programm. Und genau. Und die haben das halt geschafft, das auszunutzen. Wie gesagt, ist halt relativ schwierig. Ich könnte das jetzt ausführen, wie das genau funktioniert, aber ich glaube, das springt ein bisschen in den Rahmen. Es ist nicht ganz einfach, das auszunutzen. Das sind halt so Pufferüberläufe aufgrund von ALSR sowieso nicht mehr. Aber mit Hilfe von ULimit kann man sich da ganz gut drum rumschlingeln. Und die könnten dann Exploit-Code dort ausführen. Genau, also wenn allgemeiner Hint, immer schön Updates machen. Wenn das nächste Update der glibc kommt, ist das hoffentlich gefixt. So, und jetzt zum Vergnügen.
Als nächstes haben wir einen Sicherheitshinweis, und zwar für alle Besitzer von Synology NAS-Systemen. Das sind so diese hübschen kleinen Dinger, die man ins Netzwerk hängt, mit ein paar Festplatten drin, die auch noch ein paar mehr Services können. Und die eigentlich relativ weit verbreitet sind, weil die zu denen gehören, mit denen man doch was anfangen kann, auch wenn sie ein bisschen zu zugedengelt sind für unseren Geschmack. Aber auf jeden Fall haben diese hübschen Geräte ein gravierendes Sicherheitsproblem, was ausgenutzt wurde von findigen Trojanerschreibern. Ihr kennt das Prinzip bestimmt. Überweist, also wir verschlüsseln erstmal alle eure Daten, und wenn ihr uns Lösegeld überweist, dann entschlüsseln wir die wieder. Und das hat jetzt Synology eingefangen, und es ist noch nicht ganz klar, auf welchem Prinzip das beruht. Auf jeden Fall wird dort eine Sicherheitslücke in der Synology Firmware ausgenutzt, und diese Software Synology Locker verschlüsselt halt die Festplatte, und gegen ein Lösegeld in Höhe von momentan 0,6 Bitcoin, das sind so irgendwas, aktueller Kurs, so zwischen 250 Euro in etwa, bekommt man dann ein Passwort, mit dem man das entschlüsseln kann. Das ist natürlich noch mit einem Skonto versehen, weil wenn man das nicht rechtzeitig macht, verdoppelt sich der Preis. Und auf jeden Fall, wenn ihr so ein Gerät besitzt, solltet ihr unbedingt mal nachschauen, ob es dafür eine neue Firmware gibt, die das unterbindet. Es gibt zwar auch von der Firma F-Secure jetzt auch ein Entschlüsselungstool, Synology Unlocker. Allerdings hat dieses Entschlüsselungstool den großen Nachteil, man braucht den Schlüssel dafür, den man sich kaufen muss. Argument für diese, naja, nicht ganz so sinnvolle Software war, dass man festgestellt hat, dass die Malware beim Entschlüsseln, was sie ja immerhin macht, wenn man bezahlt hat angeblich, öfter mal Fehler macht und man das dann lieber den Profis überlassen soll, das Entschlüsseln. Aber als richtige Lösung kann man das eigentlich nicht betrachten.
Ja, die nächste News im Pad. Sächsische Piraten bringen ersten dauerhaften Online-Parteitag. Die Piraten wollen sozusagen eine ständige Mitgliederversammlung etablieren, was sich sozusagen online abhält, in Form des Liquid Feedbacks, was ihr vielleicht schon mal gehört habt.
Genau, die wollen immer und zu jeder Zeit abstimmen können und sich nicht erst irgendwo wo treffen müssen, also wo man halt physisch erst so mit Verkehrsmitteln oder so dahin fahren muss, sondern einfach bloß am besten wahrscheinlich über mobile Endgeräte dem Internet
liquide Demokratie hinzufügen kann.
Liquide Demokratie hinzufügen und einen dauerhaften Parteitag einführen. So. Ich finde die Idee interessant. Allerdings muss ich sagen, ich habe keine Ahnung von Parteitagen und ich habe keine Ahnung, wie sich das... Also was ich mir halt bei diesem Modell schwer vorstellen kann, ist, okay, wenn man einen dauerhaften Parteitag hat, ich nehme jetzt mal ketzerisch an, dass so ein Parteitag ist so eine Form, wo sich Leute treffen, die dann halt über Dinge diskutieren und auch abstimmen wollen.
Ja, es hängt ja von der Partei ab. Also in manchen Parteien gibt es auf Parteitagen sicherlich auch noch Meinungsbildungsprozesse statt
Abstimmen. Stimmt, andere trinken bloß Bier. Ja.
Aber wie gesagt, das ist halt ein bisschen... Also prinzipiell ist das natürlich gut zu heißen, dass man mal neue Dinge ausprobiert und Entscheidungsfindungen in der Politik vereinfacht und beschleunigt, weil das dann vielleicht weniger dazu führt, dass man solche Sachen hat, wie sie im Bundestag geschehen, dass dort einfach nur Dinge auf Vorlage gelegt werden, die dann irgendwann 23.30 Uhr aufgerufen und ohne Abstimmung mehr oder weniger abgehakt werden. Oder zumindest, es wird zwar abgestimmt, aber es erfolgt halt keine Diskussion mehr darüber. Aber ist halt die Frage, ob eine neue technische Lösung, die prinzipiell zu begrüßen ist, tatsächlich dann auch an den menschlichen Problemen, die mit solchen Lösungsfindungen verbunden sind, auch was ändern kann.
Also das Positive an dem Schritt ist ja, dass es ein weiterer Step Richtung Basisdemokratie ist. Dass also die Parteimitglieder tatsächlich nicht nur die Vertreter, die irgendwann gewählt wurden, Entscheidungen treffen können. Ein kleiner Nachteil ist natürlich, dass das Ganze immer nachvollziehbar gestaltet sein muss, weil jeder ja nur eine Stimme abgeben darf und so weiter. Das heißt, es gibt auch keine geheimen Wahlen. Man könnte dann keine geheime Abstimmung beschließen, weil es immer irgendjemanden, Administrator gibt oder sonst wen, ein System, die da einen Rekord schieben von wegen, wer hat wie abgestimmt.
Das ist richtig.
Also ich war schon mal bei so einem Piratentreffen dabei, wo es halt um Abstimmung und so geht. Da hat man halt auch viele Trolle dabei. Wenn ich mir jetzt gerade mal das Liquid Feedback aufmache von Sachsen und mir dort gleich als erstes eine Initiative ins Auge springt, wo es um die Abschaltung der sächsischen Mailingliste geht, ja, fragt man sich, ob das halt, also der Trollanteil ist halt online bestimmt mindestens doppelt so hoch, als wenn man es dann wirklich ein Real-Life-Treffen hat. Muss ja, man halt sehen auf
die
auf
Trolling-Schwelle ist einfach deutlich niedriger. Also ja, man kann ja nur noch mit vorgehaltener Hand eigentlich im Internet surfen, weil halt die ganzen sozialen Medien, die an jede Newsseite angehangen sind, wenn man dort anfängt einmal zu lesen, dann braucht man keinen Kaffee mehr trinken. Und ich kann mir vorstellen, dass das mit solchen Online-Tools und Parteien vielleicht auch nicht unbedingt besser wird.
Ja.
Wir wollen auch mal positive Nachrichten. Wir brauchen uplifting News. Der Chaos Computer Club hat ein neues Ehrenmitglied. Also Edward Snowden wurde ja die Ehrenmitgliedschaft im CCC angetragen und er hat sie angenommen. Fast ähnliches gilt für Chelsea Manning. Dort läuft aber die Anfrage noch, wenn ich das richtig verstanden habe. Also dort haben wir noch keine Antwort. Und wir geben unserem neuen Ehrenmitglied natürlich auch ein bisschen Unterstützung. Und zwar gibt es eine Spende an das Anwaltsteam von Edward Snowden in Höhe von, hat jemand die Zahl, 37.000?
Ich glaube.
37.000 Euro waren das, glaube ich. So, dass er da schon mal ein bisschen Kriegskasse für seine Verteidigung hat. Wie weit das bei den Anwälten, die er braucht, reichen wird, ist natürlich die andere Frage.
Aber ist auf jeden Fall eine gute Sache. Ja,
das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr lobenswerte Geste.
Und bei dem Punkt, warum eigentlich Ehrenmitglied im CCC, kann man heute wieder dazu sagen, dass ja die neueste Veröffentlichung aus den Dokumenten, die er da freigesetzt hat oder die mit durch ihn freigesetzt wurden, war dann eine neue Suchmaschine der US-Behörden, iCreach, die es ermöglicht, Stand 2007 bis zu 100 Merkmale für eine einzelne Person, also für alle Personen weltweit, durchsuchbar zu machen für die Dienste. Das ist natürlich schon eine Hausnummer, wenn man sich überlegt, mal für sich selbst 100 Dinge aufzuzählen, die man von sich weiß oder von seinen Nächsten, wird das schon extrem schwierig. Wenn Behörden das können.
Ja, na, vor allen Dingen auf Knopfdruck.
Genau.
So, und du weißt ja nicht mal, ob die Dinge wahr sind, die da drin stehen. Ne? Das ist ja halt wild zusammengewürfelt. Na gut, wild zusammengewürfelt. Das ist halt auf... Na, ja, das ist aufwendig abgehörtes Datenmaterial und mitgeschnittenes, aber...
Ist halt eine Suchmaschine für Vorratsdaten.
Genau, das ist die Suchmaschine für Vorratsdaten. Das ist schon echt creepy.
Da würde ich auch gleich mal ins nächste Thema einhaken. De Maizière und das Innenministerium haben ihr IT-Sicherheitsgesetz vorgestellt, zumindest den Entwurf im Rahmen der digitalen Agenda. Und was jetzt erstmal schön klingt, ja, IT-Sicherheitsgesetz... ist natürlich wieder ein bisschen kritisch zu betrachten. Soll erstmal um höhere IT-Standards gehen. Dann unter anderem so ein Punkt, dass die Betreiber von kritischer Infrastruktur eine Meldepflicht haben beim BSI, wenn bei ihnen halt Cyberangriffe vorliegen.
Ja, das ist ja schon mal lobenswert.
Ja, aber das kann halt auch anonym getan werden. Und es geht zum Beispiel, also es geht nicht darum, die Bevölkerung zu informieren bei Dateneinbrüchen, sondern das geht halt an erster Linie an die Behörden.
Damit die wissen, welche Lücke sie nicht mehr verwenden können?
So eine Art. Es geht nicht damit, um die Betroffenen. Das haben jetzt auch.
Ja, das nächste ist dann sehr gravierend. Es gibt mehr Geld und mehr Befugnisse für das BKA, den BND und den Verfassungsschutz.
Alles Innenministerium.
Mhm.
Ja, also Zoll ist zum Beispiel nicht dabei und es steht auch nicht im Innenministerium.
Dann kommt jetzt auch die Gewerkschaft der Polizei mal wieder und fordert die Vorratsdatenspeicherung. Thomas de Maizière will das ja auch immer noch, genauso wie seine anderen Amtskollegen in den Ländern.
Genauso wie sie gern Zugriff auf die Mautdaten hätten zur Ermittlung von Kriminellen. Genau,
zur Rasterfahndung.
Ja, ich finde diese Argumentation, die dahinter steht, immer sehr perfide, wo gesagt wird, ja, aber die Opfer und Datenschutz ist Opferschutz und fragen Sie doch mal die Opfer einer Straftat, wie sie das finden. Ich meine, aus gutem Grund werden Opfer einer Straftat nicht gefragt, mit welchen Methoden die Polizei ermitteln soll oder wie die Strafverfolgung erfolgen soll, sonst hätten wir wieder mehr Fackeln und Mistgabeln in der Gegend.
Genau, dann hätten wir Lynchjustiz.
Auf der Wahlkampfveranstaltung der CDU im Watzke, wo der Herr de Maizière war, da hat er dann auch dem Herrn Ulbich versprochen, dass er halt 100 IT-Spezialisten für die sächsische Polizei zugeteilt kriegt. Also auch auf Landesebene wird das Thema IT-Sicherheit angegangen.
Ja. Oh Mann. Ja, ich hatte das so am Rande mitbekommen mit dem IT-Sicherheitsgesetz. Und das Erste, was passiert ist, ist, dass ich schmunzeln musste. Aber das liegt einfach irgendwie, weil ich weiß nicht.
Traust du ihnen das nicht zu?
Ich halt dieses Innenministerium irgendwie für einen großen Kasperverein. Aber diese Meldepflicht ist eigentlich was ich für sehr wichtig finde. Also gerade so das Unternehmen. Aber das muss halt, das darf einerseits nicht anonym und das muss halt auch dem Bürger zugänglich gemacht werden. Wenn da eine große Plattform Passwörter verliert, was am laufenden Band passiert, so es sind nicht neulich eBay erst wieder irgendwie zigtausend Passwörter verloren gegangen, wonach dann die Nutzer mehr oder minder eBay gedDoSt haben, weil so viele Leute ihr eBay-Passwort ändern wollten so und dort die Server in die Knie gegangen sind. Vielleicht ist es auch schon ein bisschen länger her. Auf jeden Fall passiert es am laufenden Band, dass irgendwelche Online-Portale mit großen Nutzer Stämmen, Passwörter und sowas verlieren. Und das wird halt einfach teilweise von den Unternehmen unter den Tisch gekehrt, so bis die dann halt irgendwann mal im Internet auftauchen und man auf einmal seine Passwörter durchscrollen kann. Und da bin ich der Meinung, sowas muss halt gesetzlich verpflichtet werden, dass das gemeldet wird, dass wirklich Nutzer auch schnell reagieren können und dort wechseln können. Und wenn das gehäuft bei einem Anbieter auftritt, eventuell dort halt auch den Schritt gehen können, vielleicht nach Alternativen zu suchen. Und das kriegt aber der normale Nutzer, der jetzt irgendwie eine 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Accounts hat, aber jetzt irgendwie nicht jeden Tag Heise liest, einfach nicht mit.
Das Problem ist nur, dass genau das mit dem Gesetz nicht veranlasst wird. Es wird keine Strafe in Aussicht gestellt für ein Unternehmen, das solche Dinge nicht anzeigt. Also in dem Fall, dass sie das jetzt einfach verschweigen und trotz der Meldepflicht nicht melden. Es
gibt schon ein bisschen sowas auf die Patschehändchen.
Ja, aber nichts, was wirklich wehtut. Und die Kriterien sind dann nicht festgeschrieben. Also sind nicht wirklich abzählbare, messbare Kriterien, an denen man sagen könnte, rechtsverbindlich, das wäre meldepflichtig gewesen.
Ja. Ja, das ist offensichtlich doch nicht so schön, wie ich das gedacht hatte. Schade, aber...
Ja, die hören halt nicht auf, ne? Also die Vorratsdatenspeicherung muss halt wiederkommen, egal wie. Und da wird halt auf Biegen und Brechen versucht, irgendwie auf das Internet einzuwirken. Also Herr de Maizière wünscht sich ja auch und träumt ja davon, die Anonymität im Internet komplett aufzuheben. Und er hat auch auf der Veranstaltung wieder betont, ach, die Cyberkriminellen, die haben so viele Identitäten und ich nur eine. Und ach, ja. Das böse Internet, das Bekannte.
Das ja, die haben
unentdeckte Neuland.
Das müssen sie noch lernen. Also das wird noch dauern, denke ich.
Machen wir mal weiter, wir wollen ja noch zu den Datenspuren kommen.
Ja, besser ist.
Ja, bevor wir uns hier ganz so sehr vertüdeln, wir haben noch einen aus der Zombie-Ecke, ein Bug, der jetzt wieder mal, oder nicht eigentlich ein Bug, eigentlich ist es halt eine längere Geschichte auf dem 25C3, das ist nur inzwischen schon ein paar Jahre her, wurde ja vorgestellt, wie man auch global Mobiltelefone orten kann. Und zwar funktioniert das darüber über den sogenannten SS7-Layer. Man muss sich vorstellen, der SS7-Layer ist so eine Art Backbone für Mobilfunknetze, wo ursprünglich nur die ganz großen Carrier drangehangen haben. Und man braucht den auch, um halt roamen zu können und in erster Linie auch feststellen zu können, wo sich halt in welcher Zelle ein Telefon aufhält, um die Verbindung dann tatsächlich aufbauen zu können. Und natürlich ist das dann auch eine sehr nützliche Info für alle anderen, um rauszukriegen, wo sich denn unser Mobilgerät befindet. Und normalerweise versuchen die Carrier oder die SS7-Provider das ein bisschen einzugrenzen, aber offensichtlich mit sehr wenig Erfolg. Inzwischen gibt es im Internet Dienste, die es als Serviceleistung anbieten, Handys weltweit orten zu können und halt genau diesen SS7-Layer dazu verwenden und anzapfen. Und diese Lücke, also diese offensichtliche systemische Schwachstelle ist seit Jahren bekannt und es hat sich wieder mal nichts getan und vielleicht sollten wir unsere Internetsicherheitsgesetze vielleicht in Zukunft mehr darauf ausrichten, auch Firmen dazu bewegen, solche Sicherheitslücken tatsächlich mal auszuräumen.
Ja.
Ich habe noch eine News. Es ging ja ein Enthauptungsvideo rum von der IS, wo sie einen Journalisten enthauptet haben. Und daraufhin hat Twitter angefangen, die ganzen Bilder und Videos dazu halt zu blockieren und zu löschen. Und das wird jetzt auch weiter so geschehen. Also das hat Twitter irgendwie versprochen, dass die Welt sozusagen nicht mehr diesen Propaganda-Videos ausgesetzt werden soll von der IS oder beziehungsweise wo die Enthauptungen direkt zu sehen seien. Genauso auch Plattformen wie LiveLeak distanzieren sich da auch mittlerweile davon. Und da schlägt jetzt so eine Zensurwelle irgendwie in diesen sozialen Netzwerken auch um sich. Genauso wie bekannt geworden ist, dass großflächig halt nach Kinderpornos gesucht wird in deinem Gmail-Account. Genauso wie bei Microsoft Messenger, Facebook und Twitter nutzen da halt automatisierte Technologien, um halt deine Daten schon durchzufiltern und danach zu suchen.
Ja, die Technologie ist da und dann wird sie genutzt. Also den Geist bekommst du nicht mehr in die Flasche zurück.
Nee. Aber da kann man natürlich was dagegen tun. Es gibt zum Beispiel jetzt so eine kleine kommerzielle Initiative, den E-Mail-Server nach Hause zu holen. Das Ganze nennt sich Kinko, ist eine kleine Box mit einem Rechner drin, wo dann ein E-Mail-Server draufläuft mit IMAP. Und da kann man dann seinen E-Mail-Server selbst betreiben, relativ einfach, lokal auf der Platte verschlüsselt. Und es ist auch aktivierbar, Verschlüsselung zu nutzen. Hab da jetzt keine direkte Einsicht, wie weit da die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung realisiert wird.
Aber weißt du, wo du dazu Einblick kriegen kannst?
Ja.
Auf den Datenspuren.
Ein ganz heißer Tipp. Es gibt einen Vortrag auf den Datenspuren genau zu diesem Thema.
Genau. Kinko.me.
Kinko.me, genau.
Ja. Wird es einen Vortrag geben? Also nicht zu viel spoilern hier schon in den News. Auch wenn das jetzt sicherlich nicht mit Absicht
war. Aber wir wollen ja auch noch was über die Datenspuren erzählen.
Genau. Aber vorher haben wir noch... Ja.
Haben wir noch?
Zwei News machen wir noch. Machen wir noch zwei News?
Die Eilmeldung?
Die Eilmeldung. Eilmeldung. Genau. Es gibt jetzt eine iPhone-App, mit der... also in einem gewissen Testumfeld von ausgewählten Testpersonen, die Einreise in die USA erleichtert werden soll, indem man sich dort irgendwie so durch diese Standardfragen oder so dort klicken muss und dann kriegt man, glaube ich, einen QR-Code oder sowas zugeschickt und kann dann zu irgend so einem Scanner dort laufen und schneller einreisen. Seinen Pass muss man, glaube ich, trotzdem noch zeigen und so. Also man muss sich da schon noch irgendwie auch gegenüber einem Menschen authentifizieren. Das wird momentan getestet an dem Flughafen von Atlanta. Also es gibt bloß einen Flughafen, der das macht. Und es machen halt auch bloß bestimmte,
auf einem Schenken. Ja, es ist nur für Kanadier und US-Bürger.
Genau.
Auf alle Fälle.
Und bis jetzt gibt's das halt auch bloß fürs iPhone. Für Android ist es wohl in der Mache. Aber ob sich das überhaupt durchsetzt oder ob das...
Ja, es ist halt unklar, warum es überhaupt so lange dauert. Also das ist ja das, was einem momentan von den Reisen in die USA abhält, dieses ganze Prozedere bei der Ankunft. Also noch dazu, wenn man einen Inlandsflug noch als Anschluss hat, dann muss man Flüge nehmen, die mindestens 3 Stunden dazwischen liegen haben, weil man muss durch die Immigration, man muss durch Customs, also man muss sein Gepäck abholen, muss durch Customs und das kann durchaus auch mal 3 Stunden dauern.
Ja. Ja, das ist nicht so toll. Andere Sache, auch aus den USA, der Bundesstaat Kalifornien, der ja der größte ist, hat jetzt ein Gesetz auf den Weg gebracht, womit er Smartphone-Hersteller ab den 1. Juli 2015 dazu verpflichtet, dass... die Smartphones einen Kill-Switch haben, damit, wenn dir dein Handy geklaut wird, du die Daten da drauf löschen kannst. Es ist dieses Gesetz, also ich finde das an sich eine relativ sinnvolle Sache, aber wie viele Sachen hat das halt auch 2 Seiten. Einerseits ist dem Hersteller komplett überlassen, wie er das realisiert, also das könnte halt bloß ein Stück Software sein, die können das auch per Hardware realisieren. Da ist dann halt die Frage, naja, also wenn das Software ist, bin ich mir relativ sicher, dass man das umgehen kann.
Oder auch in die andere Richtung umgehen und aktivieren kann.
Genau, also in, ja, entweder halt ausschalten kann, damit man halt nicht mehr löschen kann, beziehungsweise halt einfach löschen kann auf beliebigen Handys. Genau, und das Ganze ist halt daher motiviert, dass der Diebstahl von Smartphones so extrem zugenommen hat. Was mich jetzt nicht großartig verwundert, weil da sind eine ganze Menge Daten drauf, mit denen man unter Umständen was anfangen kann. Und bei den meisten Leuten zumindest. Und sind technische Geräte, die man
wahrscheinlich auch gut verkaufen kann. Ja, das ist ja das Lifestyle-Gadget unserer Zeit.
Ja.
Heute legt man nicht mehr seine Autoschlüssel auf den Tisch, sondern legt sein Smartphone auf den Tisch.
Richtig. Richtig. Tja.
Gut. Ihr habt's überstanden. Wir sind durch die News durch. Wir
sind durch die News durch, ja.
Wir wollen dann ganz, ganz schnell noch was zu den Datenspuren erzählen. Wollen wir vorher nochmal Musik spielen?
Oder ich glaube, wir machen vorher.
Die 3 Minuten haben wir noch. Dann habt ihr jetzt nochmal 3 Minuten Entspannung auf die Ohren und dann gibt's von uns was auf die Ohren zu den diesjährigen Datenspuren in Dresden. Wir sind wieder da und wie angekündigt wollen wir euch in den verbleibenden 40 Minuten ein paar Infos geben zur weltweit größten Chaos Computer Club Veranstaltung mit freiem Eintritt, die hier in Dresden stattfindet.
Es war am Samstag und Sonntag, den 13. und 14. September. Start ist dann jeweils ab um 10.
Genau. Also alle, die da irgendwie vorher schon irgendwie mit aufbauen wollen, können gerne schon vorher mitkommen.
Ja, ich denke mal, so in die Scheune kommt er rein. Also es findet in Dresden, in der Neustadt, in der Scheune statt. Ich denke mal, dass er schon so
ab auf der Alaunstraße.
Kurz nach, auf der Alaunstraße im Herzen der Neustadt.
Kann man nicht.
Ich denke mal so, dass er schon so kurz nach 9 mehr oder weniger reinkommt. Aber lasst uns mal ein bisschen Luft zum Aufbauen. Also richtig los mit Vorträgen und Eröffnungen geht es am Samstag ab um 10. Und Samstag wird das, denke ich mal, mehr oder weniger Open-End. Also das wird sich, denke ich mal, bis Mitternacht wahrscheinlich wieder auf alle Fälle hinziehen, die ganze Veranstaltung. Sonntag geht es ebenfalls um 10 los. Da sind wir mit Rücksicht auf diejenigen, die dann abreisen müssen. Und wir müssen auch noch abbauen und die Scheune wieder vernünftig übergeben, wo bis 18 Uhr gehen. Und es sind die 11. Datenspuren inzwischen. Also wir machen das schon eine ganze Weile und freuen uns, dass wir da immer nahtlos anknüpfen können.
Für die Anreisenden, die von ein bisschen weiter außerhalb kommen, die können sogar bei der Deutschen Bahn sich ein Datenspuren-Ticket holen.
Die Deutsche Bahn gibt uns nämlich Event-Tickets.
Yay! Ansonsten kann man sich im Wiki vom C3D2 auch nochmal zu Mitfahrgelegenheiten erkundigen und auch zu Unterkünften dann für die 2 Tage oder 3 Tage, je nachdem.
Und generell gibt es, also wir sagen jetzt die Links nicht alle einzeln durch. Alle wichtigen Infos sind auf der Seite www.datenspuren.de verlinkt, mehr oder weniger in den News oder in den Orga-Seiten. Einige Sachen führen dann zu ins C3D2-Wiki. Viele Sachen stehen auch direkt drauf. Und auf jeden Fall ist das www.datenspuren.de eure zentrale Anlaufstelle für alle Infos rund um die Datenspuren.
Genau.
Und damit wir uns schon mal ein bisschen kennenlernen, beschnuppern können, es ist inzwischen eine schöne Tradition geworden, dass es am Freitag davor, also am 12.9. immer so ein, naja, wir nennen das Warm-Up-Meeting gibt, wo man halt mal untereinander ein bisschen schwatzen kann, wo man in einer ruhigen Atmosphäre Gelegenheit hat, sich zu unterhalten, Kontakte zu knüpfen, Leute kennenzulernen. Was findet auch dieses Jahr wieder statt?
Ja, wer auch noch irgendwie als Vortragender besondere Technikwünsche hat oder so, ist da auch gerne eingeladen oder sonst irgendwelche Sachen noch braucht, kann sich da gerne mit dazugesellen.
Aber auf jeden Fall ist das am Freitag, dem 12.9. ab 20 Uhr im Stilbruch, auch ebenfalls in der Neustadt, gleich um die Ecke von der Scheune. Es wäre schön, wenn ihr dort mit hinkommen wollt und halt mal auch mit Leuten aus anderen Hackerspaces schwatzen, die dort auch reichlich eintreffen. Wichtig wäre es vielleicht, uns vorher Bescheid zu geben, dass wir in etwa die Größenordnung der Anreisenden wissen. In den letzten Jahren war das immer so, dass wir gesammelt haben und im Endeffekt dann doppelt so viele Leute da waren. Das stellt natürlich auch das Stilbruch vor einige organisatorische Herausforderungen. Auf jeden Fall, wenn ihr kommen wollt, gebt uns bitte Bescheid, tragt euch einfach in ein datenschutzgerechtes Doodle ein. Den Link dazu gibt es ebenfalls auf datenspuren.de.
Korrekt. Was man dazu noch sagen muss, also das ist an sich eine ganz angenehme Kneipenatmosphäre dort, wie man dort ins Gespräch kommen kann und so weiter und so fort. Für alle, die letzten Jahre schon da waren, im Normalfall kann man im Stilbruch auch Armbrot essen und dort halt Essen bestellen. Und die Küche ist auch, glaube ich, echt gut, obwohl ich nicht...
Ja, die Küche ist ganz passabel.
Gibt's da Mate?
Boah, du stellst mir Fragen. Ich habe da immer nur Bier getrunken, tut mir leid. Es ist ja auch abends so, da sollte man vielleicht, wenn man am nächsten Tag früh aufstehen muss, auch nicht mehr so viel Koffein trinken.
Ja.
Merkt euch das, Leute, es geht echt um 10 Uhr schon los. Das ist natürlich total hackerunfreundlich.
Am Sonntag früh um 10.
Ja, also da gehen aber normalerweise Hacker ins
Bett.
Den Punkt,
den du machen wolltest, wir können euch diesmal nicht zusagen, ob es was zu essen gibt.
Korrekt.
Wir werden aber drüber informieren. Also das Stilbruch wusste es noch nicht so genau. Wir hoffen natürlich sehr, dass wir dort auch speisen können. Wir geben das noch bekannt. Ansonsten
sobald wir es wissen. Richtig. Sonst müssen wir eventuell vorher was essen und dann in den Stilbruch kommen. Ich denke mal, bis 20 Uhr hat man auch Zeit, vorher irgendwo was
zu essen. Aber wir wollen ja nicht mehr über das Essen reden. Viel wichtiger ist ja, warum solltet ihr überhaupt zu den Datenspuren hingehen oder ist das überhaupt was für euch? Also grundsätzlich kann man, glaube ich, sagen, wenn ihr diese Radiosendung hört, dann sind die Datenspuren auf alle Fälle was für euch. Also diese Veranstaltung ist mit Absicht so angelegt, dass sie sich an eine etwas breitere Öffentlichkeit richtet. Also für jeden, der dort technisch interessiert ist. Die Vorträge haben wir auch so ausgewählt, dass, denke ich, für jeden was dabei ist, sowohl vom Thema her als auch vom Anspruch und von dem Level an technischem Verständnis, das vorausgesetzt wird.
Auch politisch, ne? Also nicht nur technisch.
Ja, also es ist. Ich glaube, wir haben eine gute Mischung.
Ja. Denke ich, eine sehr, sehr breite Mischung. Da werden wir nachher vielleicht noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Generell geht es halt um die Themen Open Data neuerdings, Überwachung, Privatsphäre, Datenschutz. Und die Dinge, die uns alle so frustrieren, wie dass das Internet kaputt ist und wir alle nichts machen können und unsere Politiker da oben auch nicht so richtig machen. Und wir beschäftigen uns dort mit der Frage, müssen wir jetzt alle aufgeben und uns irgendwas mit Gartenbau und Holzbearbeitung suchen oder kann man da vielleicht doch noch was tun? Also im Prinzip haben wir Themen, die das alles überspannen. Wir haben so im Überblick verschiedene Vorträge natürlich. Der Hauptteil der Datenspuren besteht nach wie vor aus Vortragsrunden. Wir haben da zwei parallele Tracks im großen und im kleinen Saal der Scheune. So, dass, denke ich, auch immer eine gewisse Auswahl da ist an Themen, die einen interessieren können. Es gibt Workshops und Diskussionsrunden. Natürlich gibt es auch dieses Jahr wieder Lightning Talks, wo ihr selber auf die Bühne treten könnt und eure 5 Minutes of Fame bekommt und über interessante Dinge reden könnt, die ihr selber macht. Dazu später auch noch mehr. Wir werden wieder was für Kids of all ages, würde Mitch Altman sagen. Also sowohl für Kinder als auch für die etwas größeren Kinder anbieten, dass man ein paar Elektronikbasteleien machen kann. Also bitte das nicht so auffassen, dass man die Kinder einfach bei uns droppt und abgibt und dann rumguckt. Es ist halt schön, wenn die Erwachsenen auch schon ein bisschen dabei bleiben und uns unterstützen. Aber auf größere Kinder können wir, denke ich, auch aufpassen und die anleiten. Auf jeden Fall gibt's was zu basteln. Wir haben auf alle Fälle wieder dabei unseren Pentabug-Bausatz, den man dort bauen kann. Wir haben noch ein paar andere Sachen dabei für Leute, die sowas schon mal gemacht haben. Was gibt's noch? Es gibt ein paar Infostände zu einigen Vorträgen und wir haben aus Chemnitz auch ein paar Leute gewonnen, die dort ein bisschen mit Installationen zum Nachdenken anregen.
Das wird bestimmt cool. Richtig.
So, bevor wir auf die Inhalte gehen, wollten wir ein bisschen rumnörgeln über den ganzen Aufwand, den das macht. Wollen wir das tatsächlich tun?
Wollen wir wirklich nörgeln? Wir nörgeln ja sonst nie. Also, außer über die NSA und über die CDU und über die darf man nörgeln.
Ja, über die muss man nörgeln.
Ja, also, ja, ne, das ist doch schon, ganz gut viel. Und ich denke mal auch, wir vier, die hier so sitzen, so haben da alle ziemlich viel Zeit und Nerven reingesteckt.
Ja, also generell vielleicht das Rumnörgeln auch deswegen, weil wir uns auf alle Fälle mehr Unterstützung wünschen, dass man Arbeit auf mehr Schultern verteilen kann.
Genau, wenn ihr Bock habt und denkt so, boah, so ein Event wie die Datenspuren oder so zu organisieren und das so, und ihr euch vorstellen könnt, dass euch das Laune macht, so, dann seid ihr natürlich immer herzlich eingeladen.
Oder wenn ihr auch einfach nur vor Ort mithelfen wollt. Also wir brauchen vor Ort auf alle Fälle Unterstützung für Leute im Saal, die dort Signal Angel machen und Video Angel und dafür sorgen, dass die Kommunikation, also wir streamen natürlich alles wieder nach außen, da kommen natürlich auch Fragen rein, die an die Redner gestellt werden möchten. Und wir brauchen sicherlich auch noch Unterstützung bei den Junghackern, dass wir dort selber auch ein bisschen was von den Vorträgen uns anschauen können und nicht nur die ganzen zwei Tage unten im Foyer sitzen.
Also gerade bei den Junghackern
löten. Also wenn ihr gerne lötet und bastelt und ihr da auch einen Draht habt, das anderen Leuten beizubringen, dann meldet euch einfach oder kommt einfach vorbei. Also melden ist vielleicht besser, dass man das ein bisschen verteilen und planen kann. Seid ihr gerne gesehen und sehr willkommen. Aber was haben wir noch? Wir müssen halt, also so eine Konferenz zu organisieren, heißt halt erstmal Termine festmachen, den Veranstaltungsort buchen, dafür sorgen, dass sich das nicht mit anderen Chaos-Events überschneidet, Call for Paper ausarbeiten, rumschicken, so die Themen festlegen. Dann Logos, Website, Flyer, T-Shirts, machen sich alles nicht von selber. Da würden wir uns für das nächste Jahr auf alle Fälle Unterstützung wünschen. dann müssen auch solche Kleinigkeiten einfach geklärt werden. Versicherung. Das hört sich erstmal ganz banal an, aber natürlich haben wir auch eine Veranstaltungshaftpflicht, falls wir irgendjemand Schaden zufügen oder jemand sich selber Schaden zufügt und dergleichen. Und das ist eben auch nicht alles in 5 Minuten getan. Dann natürlich die eigentliche Konferenzorga, Vorträge einsammeln, bewerten, da draußen Fahrplan basteln und ein schickes Programm aufstellen. Dann haben wir Gott sei Dank Leute, die sich wie jedes Jahr darum kümmern, dass ihr alle dort auch Internet habt.
Internet.
Und das ist für eine Veranstaltung von der Größenordnung schon mal gar nicht mehr so einfach, dort für mehrere hundert Leute WLAN anzubieten. Das heißt, die bauen dort mehrere WLAN-Access Points auf und das sind nicht diese Baumarkt 50-Euro-Dinger, die ihr so vielleicht normal im Laden findet, sondern das ist schon mit ein bisschen mehr Technik dahinter. Es muss der Anschluss gemietet werden. Also wir mieten für die Datenspuren jedes Jahr einen eigenen Internetanschluss nochmal nur für die Zeit, um das bereitstellen zu können. Wir haben Leute, die sich um das Streaming der Vorträge kümmern, die das mit der Kamera aufzeichnen und auch das Streaming vorbereiten. Und dann ist da natürlich noch ein Haufen Detailplanung von der ganzen Logistik. Wie bekommen wir den ganzen Krempel, den wir im Hackerspace haben, vor Ort brauchen, dann zur Scheune hin und bis zu solchen Kleinigkeiten, dass halt die Leute...
Auch Technik, die wir leihen müssen, ne?
Ja, oder Technik, die wir leihen müssen.
Muss auch gemacht werden.
Und dann wollen die Leute auch was zu essen oder zu trinken vor Ort haben. Und da muss eben auch alles mehr oder weniger geplant werden.
Mit anderen Worten, wer da noch den demütigen Handlanger spielen möchte, ist herzlich willkommen zu helfen.
Ihr müsst auch nicht demütig sein dafür.
Trotzdem danke an alle, die geholfen haben, auch schon vorab. Also an die ganzen T-Shirt-Gestalter und Versicherungsplaner und Logo-Designer und Webseitenmacher und was da nicht alles passiert ist. Also rumnörgeln tun wir immer, werden wir auch immer. Und es wäre schön, wenn sich mehr, also umso mehr wir sind, umso besser geht das halt, ne? Umso weniger muss halt der Einzelne machen. Gut.
So, jetzt vom
jetzt haben wir genug
Nörgeln.
Genörgelt, so.
Gehen wir, können wir noch ein bisschen von vielleicht vom Fahrplan erzählen, der da auf uns zukommt oder auf euch alle zukommt?
Eigentlich, ich habe leider keinen Trommelwirbel jetzt hier, den ich abspielen kann, weil das ist immer exklusiv, dass die letzte Penta-Radiosendung vor den Datenspuren sich um die Datenspuren dreht, ist halt schon jahrelang so Tradition. Und was gewollt oder ungewollt auch schon jahrelang so Tradition ist, ist, dass der Fahrplan immer erst nach dieser Sendung online geht. Das heißt, die Leute, die nicht bei uns im Hackerspace mal vorbeikommen und dort dann auf das Whiteboard schauen, wo Planungsskizzen, Blut und Schweiß...
Oder die Top-Secret-URL kennen, die Beta-Version des Fahrplans liegt.
Ey, weißt du, Beta-Version.
Diese, da gibt's aber inzwischen die Alpha und die Beta.
Die ASCII-Art-Eskapade dort hat mich echt Mühe gekostet.
Gut, auf jeden Fall, es gibt noch keinen endgültigen Fahrplan. Nichtsdestotrotz
nichts, was man sich im Browser angucken kann, genau.
Ja, nichtsdestotrotz wissen wir eigentlich schon, wer wann was erzählen wird, zumindest im Groben. Der Grund dafür, dass es den einfach noch nicht endgültig gibt, ist natürlich, dass man ein bisschen Zeit braucht, um zuerst mal die Speaker zu informieren, ob ihr Vortrag angenommen wurde oder abgelehnt und dann wieder Feedback, ob die Speaker auch tatsächlich kommen. Wir hatten dieses Jahr zum Beispiel auch den Fall, dass dann ein Speaker gesagt hat, ja, ich habe zwar Vorträge eingereicht, aber nee, eigentlich kommen will ich dann trotzdem nicht. Das ist natürlich nicht ganz einfach zu planen, wenn man dann jetzt nicht wie andere Konferenzen einen mehrstufigen Prozess hat, um den Fahrplan dann auch zu füllen, sondern einfach zu einem Zeitpunkt X sagt, wir haben euren Vortrag angenommen oder abgelehnt und dann einige Speaker absagen. Ist unschön, kann man sich vielleicht vorher überlegen, aber passiert halt. Ich habe in dem Fall auch ein bisschen Verständnis dafür, dass es halt nicht klappt. Aber ich denke, wir haben das auch gut wieder ausgebügelt bekommen. Auf jeden Fall, das ist auch einer der Gründe, warum es noch keinen endgültigen Fahrplan online gibt. Der kommt aber dann die nächsten Tage. Ihr werdet den auf unserer Webseite www.datenspuren.de finden. Aber wir können euch schon mal ein paar Highlights aus dem Vortragsprogramm verraten.
Highlights.
Also zum Beispiel gibt es Support aus Berlin. Die Sprecherin des Chaos Computer Club, Konstanze Kurz, kommt vorbei und wird über unsere Handlungsoptionen reden, die wir gegen Überwachung und Geheimdienste haben.
Vor allem Geheimgerichte.
Geheimgerichte, ja.
Ja, das ist so ein Vortrag, auf den ich mich richtig freue, weil ich mag Constanzes Vorträge, die haben immer so richtig viel Schwung, und obwohl die Nachrichten, die da drin überbracht werden, eher weniger aufrichtend sind, kommt das doch immer sehr positiv rüber. Also man verlässt den Vortrag dann doch mit dem Gefühl, nicht ganz so hilflos zu sein. Ich denke, das wird wirklich ein Highlight werden.
Das ist die Keynote, nicht ohne Grund. Ich freue mich auch schon riesig darauf. Ja,
und es wird sich natürlich sehr stark um das Thema Überwachung drehen. Und um mal zu zeigen, also um allgemeinverständlich mal zu zeigen, wie das überhaupt so abläuft und dergleichen, haben wir auch einen Vortrag dabei. Yes, we can monitor you.
Oh, dazu weiß ich was.
Der wird, denke ich, auch ganz
gut werden. Das wird auch einen richtig guten Vortrag, den ich jedem nur ans Herz legen kann. Weil
es gibt wenige Vorträge, die Lifehacking dabei haben.
Genau, weil das ist einer der wenigen Vorträge, der Lifehacking dabei hat. Und da wird gezeigt, ich meine, die Leute, die hier viel unser Penta-Radio hier hören, die kriegen ja immer mit, dass wir immer sagen, ja, man muss das hier schon mal alles verschlüsseln. Und da ist wieder irgendwie was kaputt gegangen und dann kann man das ja mitlesen und so. Und die sich da vielleicht irgendwie jetzt nicht so direkt vorstellen können, okay, ich verstehe, dass da was kaputt ist. Und jetzt sagen die, man kann das mitlesen. Und die sich vielleicht nicht vorstellen können, wie denn dieses Mitlesen aussieht und an was für Daten man da rankommt und was für ein Aufwand ist es, an die Daten heranzukommen. Die werden in dem Vortrag, glaube ich, eine ganze Menge mitbekommen, weil
und erschreckt feststellen, wie wenig Aufwand das ist, an die Daten heranzukommen.
Erschreckt feststellen, wie wenig Aufwand das ist. Das ist ein, also bei dem Vortrag weiß ich auch, dass der schon ganz lange in der Mache ist. Und da freue ich mich auch sehr drauf. Das wird auf jeden Fall gut, wenn man das mal sehen kann. Die Vortragenden haben da extra zwei Rechner, damit die ihre Beispielinstallation dann nebenbei zu den Slides fahren können, damit man sozusagen die Folien hat, die halt die theoretischen Fakten, wie halt auch irgendwie direkt die Live-Demo vor den Augen hat.
Ja, und die Datenverluste im Internet haben natürlich nicht nur eine technische Komponente, sondern natürlich auch eine Komponente, die über soziale Netzwerke und dergleichen läuft. Also damit beschäftigt sich, soweit ich das in dem Abstract entnehmen kann, und so wo es auch angekündigt wurde, der Vortrag, wie kannst du wissen, wer ich bin? Was verraten deine Daten über mich? Also es geht halt nicht nur darum, was meine Daten über mich verraten, sondern viel schlimmer in sozialen Netzwerken sind ja immer die Dinge, die andere über einen dort reinstellen, weil man da viel weniger Kontrolle darüber hat und das möglicherweise auch gar nicht mitbekommt. Dort geht es also erster Linie auch darum, um diesen ganzen Aspekt der Datensicherheit, der mit sozialen Netzwerken erst aufgekommen ist. Und auch die Frage, welche Aussagefähigkeit solche Daten haben. Wir hatten ja vorhin schon mal das Thema, dass man eben überhaupt nicht weiß, ob das stimmt, was da gepostet wird.
Ja, genau. Aber das finde ich eigentlich auch ein sehr, also der Titel und der Abstract lässt da eigentlich auch auf einen guten Vortrag hoffen.
Wir haben nur gute Vorträge.
Auf den Datenspuren gibt es keine schlechten Vorträge. Das ist so nicht definiert. Aber ja, das ist auf jeden Fall was ich auch sehr, sehr interessant finde, weil das ist was, man kann halt sich schützen, wie man will, wenn die anderen da halt auch nicht mit ziehen so und halt Informationen über den Freundeskreis offen ins Internet stellen, so was sagt das dann über einen selber aus? Finde ich sehr gut.
Ja, und wir haben natürlich auch noch völlig andere Themengebiete, die vielleicht auch interessant sind. Wir haben einen Vortrag zu dem Status quo des Freifunks in Dresden. Also werden vielleicht schon viele mitbekommen haben, dass die Freifunker in Dresden angefangen haben, die Lücken zu stopfen, die unsere Telcos und Internetanbieter nicht stopfen wollen oder können oder von denen sie gar nicht wissen, dass es sie gibt. Und ein Vortrag beschäftigt sich damit, wie ist der Status von Freifunk in Dresden, wie funktioniert so ein Netzwerk, wie kann man mitmachen.
Und ganz wichtig finde ich da auch, dass Leute durchaus bereit sind, sich mal zu informieren, da mitzumachen oder auch nur mitzudiskutieren über zum Beispiel den philosophischen Ansatz, ob jetzt Freifunk nur frei ist wie Freibier oder tatsächlich frei wie Freiheit oder freie Rede. Denn darüber sind sich offensichtlich nicht mal die Hacktivisten hier in Dresden einig.
Und wir haben natürlich noch weitere regionale Themen. Das wird voraussichtlich ein Vortrag werden, der am Sonnabend relativ weit in den Abend reingeht. Da geht es um, haben wir einen neuen Stadtrat. Und wir haben sehr, sehr viele Aktivisten im C3D2, die sich mit dem Thema Open Data beschäftigen. Und dort soll es mal zur Sache gehen und auf den Busch geklopft werden. Wie sieht das denn der neue Stadtrat? Also sollen Open Data Initiativen gefördert werden? Wie soll das Ganze aussehen? Und diejenigen, die diesen Vortrag planen, sind dabei, eine Podiumsdiskussion auf die Beine zu stellen, sodass man tatsächlich auch Ansprechpartner hat, die man dort mal fragen kann und wo man mal wirklich nachhaken kann. Und ich denke, Open Data ist nicht nur für den Freizeithacker eine ganz interessante Sache, sondern es ergeben sich eben auch ganz interessante wirtschaftliche Ansätze. Einfach, dass man versucht, diese Daten, die ja nun einmal da sind, einzufordern und wieder in Besitz zu nehmen. Und ob man die nun verwendet, um einfach nur so Gutes zu tun oder auch vielleicht eine tolle App draus entwickelt, die man vermarkten kann, die einem anzeigt, wo welche Busse und Bahnen langfahren und wie man besser durch die Stadt kommt. Alle solche Sachen können wir das ansprechen. Und auch unserem Ziel etwas näher kommen, dass unser Stadtrat mit seinen Daten etwas offener umgeht.
Jo. Wer sich vorher noch ein bisschen zu Open Data informieren will, der kann sich das Penta-Radio aus Januar, glaube ich, anhören dieses Jahres. Da haben wir auch über Open Data, was das ist, berichtet. Dann kann man vielleicht bei der Diskussion dann dort ganz gut mitdiskutieren. Was auch ein relativ großer Talk ist, oder ein großes Themengebiet, ist der Bereich der digitalen Selbstverteidigung. Da gibt's verschiedene Vorträge, die vom Titel her erstmal vermuten lassen, dass sie in dieselbe Richtung gehen. So, wie schütze ich mich vor Überwachung? Wie gehe ich damit um? Was sind die Lücken in der digitalen Selbstverteidigung? Und wie betreibe ich denn überhaupt digitale Selbstverteidigung? Also, wie kann ich irgendwie meine Daten schützen? Und was allerdings mir aufgefallen ist, als ich mich dann mit den Abstracts da beschäftigt habe, bei der Planung, dass das ein verdammt weites Spektrum ist. Und dass die Vorträge thematisch teilweise doch in komplett andere Richtungen gehen. So haben wir zum Beispiel Vorträge, die eher auf technischer Schiene sind, so, und sich mit Aspekten von Fehlern in Hardware und dem Vertrauen, die wir in Hardware stecken, beschäftigen, oder freier Hardware und was man da machen kann.
Ja, das ist der Vortrag, glaube ich, Lücken in der digitalen Selbstverteidigung. Der
Korrekt.
Klingt technisch anspruchsvoll.
Der klingt technisch anspruchsvoll, aber ich bin ein Fan von technischen Talks.
Ja, wir müssen uns ja immer die Vorwürfe anhören, dass wir zu den Datenspuren immer so Larifari-Themen machen und nur so Social-Kram und dergleichen. Das machen wir ja gar nicht. Wir wollen ja auch eine schöne Mischung haben. Und deswegen denke ich, ist es auch angebracht und wichtig, auch mal einen technisch anspruchsvollen Vortrag, der die Zuhörer dann mal ein bisschen fordert, mit auf die Liste zu setzen.
Ja, ich bin auch ein riesen Fan von Technik-Talks. Genau, und dann gibt's noch ganz viele andere, die halt auch irgendwie sagen, wie man sich vor Überwachung schützen kann.
Wir haben halt den Vortrag Digitale Selbstverteidigung, wie schütze ich mich vor Überwachung. Dort geht's halt kurz nochmal um den NSA-Skandal. Und dann geht's halt auch darum, was wird denn einfach auch so alles überwacht und welche Rolle spielen Metadaten dabei? Also, und welche praktischen Tipps, also es sollen tatsächlich auch praktische Tipps gegeben werden, welche Browser-Plugins man zum Beispiel nutzen kann, um sich zu schützen und dergleichen. Und zu diesem Vortrag wird es auch einen Infostand geben. Hm. Nur in die gleiche Reihe fällt, denke ich, die Geschichte Kinkomi. Hatten wir ja vorhin schon. Kinkomi ist eine Hardware-Appliance, mit der sich jeder einfach und sicher halt, mit der jeder einfach und sicher von überall seine E-Mails verschlüsseln kann und gleichzeitig die Kontrolle über die eigenen Daten behält. Dazu haben wir auch einen Vortrag dazu. Haben wir noch?
Identität gewährleisten, private Daten schützen.
Genau.
Das ist auch ein Vortrag, der in die Richtung geht. Und dann haben wir natürlich auch Vorträge, die sich dann wieder mit verschiedenen konkreten Techniken beschäftigen. Zum Beispiel wird es einen Vortrag über I2P gehen. Das ist auch eine Möglichkeit, wie man anonym surfen kann, also ähnlich zu Tor. Und über Tor haben wir ja hier in den News die letzten Folgen halt schon immer viel erzählt. Aber I2P ist, glaube ich, nicht so bekannt wie Tor. Und wie gesagt, halt auch eine Möglichkeit, sich im Netz zu anonymisieren. Dazu wird es einen Vortrag geben. Das wird bestimmt auch ganz gut. Und wo ich mich persönlich halt auch riesig drauf freue, ist Walden oder Leben am Rande des Deep Webs vom ehemaligen Datenspuren Hauptorganisator vom letzten Jahr gehalten. Da soll es darum gehen, erstmal so ein bisschen, was ist das Deep Web? Wozu gibt es das? Wozu braucht man das?
Und dann kann man sich da reintrauen?
Genau, sowas. Also, und der Vortragende, der meiner Meinung nach auch ein super Vortragender ist, ich höre den Menschen einfach gerne zu.
Also ich bin auch echt gespannt drauf.
Der wird halt auch darauf eingehen, was er denn so im Deep Web macht und wofür man das denn halt auch für alltägliche Sachen nutzen kann. Und da geht's nicht um Drogen kaufen, nicht um Waffen kaufen und auch nicht um Kinderpornografie.
Ach, nicht?
Okay. Nicht um Killer anheuern?
Auch nicht um Killer anheuern, sondern was man da alles so Tolles machen kann. Und ich habe da schon ein bisschen nachgebohrt, muss ich zugeben. Und ich bin sehr gespannt drauf und das kann man.
Dann haben wir auch noch mindestens zwei Workshops im Angebot. Eins, was ein bisschen weiter weg liegt, aber das haben wir mit reingenommen, weil es für viele der Besucher doch interessant ist, weil wir eben festgestellt haben, uns besuchen vor allem auch Angestellte von Bildungseinrichtungen in Sachsen. Und da wird es einen Vortrag zu digitalen oder einen Workshop zu digitalen Lernmaterialien geben. Was, denke ich, eine sehr, sehr wichtige Sache ist, weil in unserem zentral-peripheren Projekt Chaos macht Schule stellen wir doch öfter fest, dass es halt auch schon an solchen einfachen Sachen mangelt, dass eben einfach keine aktuellen oder gut aufbereiteten Lernmaterialien da sind. Und in diesem Workshop wird es darum gehen, was man machen muss, um Lernmaterialien digital aufzubereiten, wie das mit dem Urheberrecht aussieht und dergleichen. Das ist, denke ich, eine ganz gute Handlungsanleitung für alle, die das in ihrer täglichen Praxis brauchen. Und es wird einen zweiten Workshop geben zu digitalen Verbrauchergemeinschaften.
Dazu würde ich gar nicht so viel sagen, sondern würde ich einfach mal der Name, da ich weiß nicht, digitale Verbrauchergemeinschaft, der lockt mich so schon irgendwie schon von alleine. Vielleicht sind die Zuhörer auch. Also wer sich darunter nichts vorstellen kann, der kann gerne sich den Workshop zu Gemüte führen.
Ja, einfach vorbeikommen und angucken.
Und was es in diesem Jahr natürlich auch noch geben wird, das ist ein Schmankerl für unsere ganz, ganz treuen Hörer. Die werden dort tierische Preise abräumen können. Das ist die Penta News Game Show. Wo bleibt denn der Trommelwirbel?
Ja, ich habe immer noch kein Sample dafür. Nicht.
Also kannst du mal kurz erklären, was die Penta News Game Show ist?
Das werde ich bis zum nächsten Jahr nacharbeiten, dass ich einen Trommelwirbel-Taste habe. Die Penta News Game Show. Also es gibt irgendwo im Internet so eine Radiosendung und die haben am Anfang immer News und die Penta News Game Show, das ist, also ihr kennt ja alle Wer wird Millionär und die haben von uns abgeguckt und man kriegt halt ein Statement, was sich auf die News des Jahres von September bis August September bis August ist, glaube ich, der Bereich, bezieht. Und zwar aus den News dieser Sendung. Und dann kriegt man vier Lösungsmöglichkeiten und nur eine davon ist richtig. Wer hätte das gedacht? aber die anderen sind durchaus unterhaltsam.
Manchmal ist auch die falsche richtig.
Manchmal ist auch die falsche richtig, ja. Und das Allerbeste daran sind die Joker. Es gibt eine diverse Auswahl an Joker, die ich jetzt nicht verraten werde. Die Leute, die schon mal auf den Datenspuren waren, werden das vielleicht noch wissen. Das macht immer ganz viel Spaß. Und wer fleißig Penta-Radio hört und immer auch manchmal unseren etwas stotterigen News dennoch lauscht, hat da die Möglichkeit mitzuspielen und auf seinem Penta-Radio-Wissen aufbauend dann Preise zu gewinnen.
Oh, dann muss ich noch zu einem Veranstaltungsblock was sagen, wo ich wahrscheinlich ausgeweidet werden würde, wenn ich diesen nicht hoch anpreise. Das sind unsere Lightning Talks. Es wird auch dieses Jahr wieder die Lightning Talks geben. Das ist ein Konzept, was sich im letzten Jahr, denke ich, ganz gut bewährt hat. Es hat sich auf dem Chaos Communication Kongress auch bewährt. Und Lightning Talks heißt, dass ihr mit wenig Vorbereitung ganz spontan auf die Bühne kommen könnt und einen 5-Minuten-Zeitslot zugeteilt bekommt, in dem ihr ein beliebiges, frei gewähltes Thema eurer Wahl vorstellen könnt. Wichtig wäre es halt, dass ihr euch vorher dort mal eintragt. Wir werden dazu auch noch eine News publishen, so dass wir das organisieren können, weil es stehen wirklich jedem nur 5 Minuten zur Verfügung und wir wollen da halt auch ordentlich Vorträge reinpacken in diese 2 Stunden, die wir zur Verfügung haben, so dass wir wenig Zeit zum Wechseln haben. Also Voraussetzung für ein Lightning Talks ist, ihr möchtet mal auf der Bühne stehen, ihr habt ein interessantes Thema und ihr habt wenigstens ein Bild, was als Hintergrund dort gezeigt werden kann. Oder ihr könnt natürlich auch einen PDF-File abgeben, wo ihr 2, 3 Vortragsfolien, mehr werdet ihr in dieser Zeit vermutlich nicht schaffen, drauf habt und wo ihr ein Thema vorstellen könnt. Ihr könnt dort über euer Hobby Modellfliegen oder Makramee oder was auch immer sprechen.
Ich erinnere mich an das letzte Jahr an die Datenspuren, da gab es einen Lightning-Talk über Günther.
Über Günther. Ich habe ja die Lightning Talks leider nicht gesehen, weil ich die ganze Zeit
und das war der absolute Hammer. Also das hatte mehr Unterhaltungswert als ja so fast alle Vorträge, die ich in meinem Leben bisher gesehen hatte. Da ging es um das automatische Bewässern einer Topfpflanze mit einem Raspberry Pi und ein bisschen zusammengelöteten ich glaube Steckdosen, Fernsteuerungen und so. Und das war absolut cool. Das ist mega gut angekommen und das war ein richtig cooler Lightning Talk. Und es gab auch ganz andere viele tolle Lightning Talks. Und also jeder, der irgendwie ein cooles, auch wenn es ein bisschen abgefahrenes Projekt ist, dort hat, könnt ihr euch ja überlegen, ob ihr da was zu sagen wollt und einen Lightning Talk machen wollt. Wenn ihr das jetzt schon wisst, so habt ihr sogar Zeit, das ein bisschen vorzubereiten. Ihr könnt das auch ganz spontan machen. Es werden wahrscheinlich auch Missionare anwesend sein während der Datenspuren und auch schon während des Warm-Up-Meetings, die dann so Fragen stellen an Leuten, ob die also, nicht Interesse haben.
Wenn ihr keinen Lightning-Talk halten wolltet und bei den Datenspuren seid, dann solltet ihr jetzt schon eine verdammt gute Ausrede euch einfallen lassen.
Oder einen Tarnumhang.
Ja. Auf jeden Fall, was ich noch sagen wollte zu den Lightning Talks, es ist insbesondere deswegen eine sehr, sehr schöne Veranstaltung, weil sie enorm abwechslungsreich ist. Ganz klar sind auch mal Vorträge dabei, wo der eine oder andere Speaker nicht so gut ist oder das nicht so gut präsentieren kann.
Aber es sind ja bloß 5 Minuten.
Und dann kommt mit ziemlicher Sicherheit wieder was, was einen persönlich anspricht oder interessiert oder wo einfach der Speaker cool ist und nette Sachen dort veranstaltet.
Ja. Und ach ja, nee, doch nicht. Obwohl, ich wollte eigentlich sagen, so, naja, wenn man es schafft, auf den Datenspuren zu sein, ohne gefragt zu werden, ob man einen Lightning Talk halten möchte, dann sollte man einen Lightning Talk darüber halten, wie man das geschafft hat.
Oh ja, das würde mich auch mal interessieren.
Das fände ich gut.
Also das war ja im letzten Jahr so schlimm, man konnte sich gar nicht retten vor Angeboten.
Aber es war
2 Stunden vollgebracht.
Es war ein Riesenspaß.
Eine coole Veranstaltung.
Auf jeden Fall. Also Lightning Talks sind cool und ihr sollt alle Lightning Talks machen.
So, dann haben wir noch, weil uns langsam die Zeit hier davon rennt, noch den Hinweis der Basteltrack. Das haben wir in den letzten 2 Jahren, glaube ich, auf alle Fälle sehr erfolgreich gemacht, dass wir unten im Foyer in der Scheune so 2, 3 Tische mit ein bisschen Lötgerät hatten und dort nicht nur für Kinder, sondern eben auch so für die älteren Kinder angeboten haben, dass sie dort ein paar Elektronikbausätze zusammenlöten können. Wir haben da einen eigenen Bausatz entwickelt, den sogenannten Pentabug. Der Pentabug ist eine kleine Mikrocontroller-Platine, wo halt so ein Abwehr-Mikrocontroller drauf ist, ein Vibrationsmotor, ein paar Sensoren, also so ein Infrarotsensor und ein paar LEDs, die angesteuert werden können. Die können auch als Sensor verwendet werden. Es ist so ein Schallgeber drauf, so ein Piezo-Element, der eben auch Schall ausgeben kann und als Sensor tauglich ist. Und das Ganze ist halt, und es ist ein Infrarotsensor und Empfänger noch mit drauf. Das heißt, die Bugs können mit der richtigen Programmierung auch untereinander kommunizieren. Und alles das, haben wir die Erfahrung gemacht, kann sogar durch relativ junge Menschen erfolgreich aufgebaut werden. Also ich glaube, die
Jüngsten,
die gelötet haben, waren vielleicht so 6 Jahre alt. Da war zwar ein bisschen Unterstützung im Spiel durch die Eltern, aber ich meine, sobald unsere Junghacker und Junghackerinnen Lötkolben in der Hand halten können, ohne dabei ihr Umfeld substanziell zu gefährden, geht das in der Regel klar. Also bis jetzt gab es keinen einzigen Bausatz, der nicht fertig geworden ist. Wir haben schon weit über 100 insgesamt auf dem Kongress und auf den Datenspuren dergleichen verbastelt. Und denke ich, ist ein ganz guter Einstieg für alle, die sich schon mal mit Mikrocontrollern beschäftigen werden. Wir haben auch noch ein paar andere Bausätze von der Bau-Holland-Stiftung gespendet bekommen. Also wer schon sowas hat, der kann mal bei uns nachfragen, ob wir da noch was auf Vorrat haben und vielleicht noch mal was anderes basteln. Ist auf jeden Fall, denke ich, auch mal ein schöner Einstieg, sich mit mehr Hardware zu beschäftigen. So, dann haben wir noch zwei ganz wichtige Ankündigungen, die wir noch unterkriegen müssen, bevor unser Stream hier abreißt. Und zwar ist das einmal die Freiheit statt Angst in Berlin. Am 30. August.
30. August ab 14 Uhr westlich vom Brandenburger Tor.
Geht da hin, macht da mit. Alle.
Und wenn irgendwas zu den Datenspuren noch Wichtiges herauskommt, es gibt ständig News auf c3d2.de und datenspuren.de.
Genau.
Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns unterstützen wollt. Ihr findet auf unserer Webseite auch einen Link, wo ihr uns Spenden zukommen lassen könnt, die den Datenspuren zugutekommen. Wir werden auch dieses Jahr wieder vom Chaos Computer Club unterstützt, indem er die Saalmiete für die Scheune übernimmt, was so Pi mal Daumen nicht ganz die Hälfte der Veranstaltung schon mal ist. Und natürlich sind wir darauf angewiesen, dass wir das Ganze aus Mitgliedsbeiträgen und aus Spenden vor Ort oder auch Spenden, die uns im Vor- oder Nachgang erreichen, finanzieren können. Wir halten das Ganze seit Jahren eintrittsfrei. Es kann jeder zu uns reinkommen, der möchte und mitmachen. Da sind wir eigentlich auch ganz stolz drauf, dass wir das so durchhalten können und ohne Sponsoren durchhalten können.
Und wer das Ganze datenschutzkonform machen möchte, der ist nicht auf die Bankverbindung angewiesen, sondern er kann zum einen in das kleine Schreinerhandwerk investieren. Wir haben da eine Spendenbox live auf den Datenspuren. Und wer es aufgrund irgendwelcher Widrigkeiten nicht schafft, auf die Datenspuren höchstpersönlich zu kommen, um Bargeld abzugeben oder das Bargeld mal im Headquarter zu lassen, der kann auch via Bitcoin spenden.
Yeah, Bitcoin.
Gut, genug gespendet. Zum Ende dieser heutigen Sendung einfach nochmal die wichtigen Daten. Datenspuren, die 11. Datenspuren in Dresden am 13. und 14. September ab 10 Uhr in der Scheune.
Komm früh, sonst gibt es keine T-Shirts mehr.
Genau, wir haben coole T-Shirts. Und Warm-up ist am 12.9. ab 20 Uhr abends im Stilbruch. Bitte bis zum 10.9. über unsere Website anmelden, wenn ihr dabei sein wollt. Und ja, damit sind wir, glaube ich, durch im Wesentlichen, oder?
Damit sind wir durch im Wesentlichen. Für alle Zuhörer, die aus Sachsen kommen, am Sonntag sind Landtagswahlen, geht wählen.
In diesem Sinne.
Damit sind wir bis zum 4. Dienstag im September erstmal weg. Tschüss.
Ahoi.